Einen guten Morgen brauche ich euch ja eigentlich gar nicht mehr zu wünschen, weil ein Tag, der mit so vielen freundlichen Gesichtern beginnt und so viel Sonnenschein, ist ein guter Morgen, oder? Also mir geht's so. Und ich freue mich richtig, heute Morgen wieder hier zu sein. Und wir dürfen in eine ganz neue Predigtserie starten heute an diesem Morgen. Wir haben letzten Sonntag eine Predigtserie abgeschlossen. Und in der letzten Predigtserie, da ging es ganz viel um das Thema Bewegung. Von hier nach da hieß unsere letzte Predigtserie, da ging es viel um Bewegung. Und das ist ja auch sehr gut, weil das charakteristischste Wort für den christlichen Glauben, das das Neue Testament ja verwendet, um den christlichen Glauben zu beschreiben oder auch Gemeinde, das ist Weg. Die Apostelgeschichte, mit der wir uns auch in der nächsten Zeit immer wieder beschäftigen werden, nennt den christlichen Glauben hauptsächlich einen Weg. Und die Christen wurden damals von Nichtchristen bezeichnet als solche, die des Weges sind. Und ich finde diesen Begriff, dieses Wort Weg richtig, ich finde das richtig gut, zu beschreiben, das, was unseren Glauben ausmacht. Ich meine, ich denke, die hätten ja auch irgendein anderes Wort nehmen können. Das heißt, ich Parkbank oder Whirlpool oder Friedhof oder was weiß ich. Aber sie haben das Wort Weg genannt, weil dieses Wort, das drückt etwas von Dynamik aus, von Bewegung, von Prozess. Und das heißt, jeder Mensch, der an Jesus glaubt, ist ein Mensch, der auf dem Weg ist. Ist ein Mensch, der im Prozess ist. Ist ein Mensch nicht, der irgendwo schon am Ziel sitzt und ruht, sondern ist ein Mensch, der in Bewegung ist und auf dem Weg und im Prozess. Und da ging es die letzte Predigtserie ganz viel um dieses Thema Bewegung. Und jetzt in dieser Predigt wollen wir uns damit beschäftigen, mit der Frage, ja, wo geht's denn eigentlich hin? Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, nicht nur auf dem Weg zu sein und in Bewegung zu sein, sondern sich auch die Frage zu stellen, wo geht's eigentlich hin? Und deswegen ist unsere Predigtserie, wir haben sie Fokus genannt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich diese Frage immer wieder zu stellen. Ich glaube, niemand von uns steigt in ein Auto oder in einen Bus und sagt so, heute gucken wir mal, wo es hingeht. Oder? Gibt's da Leute? Nee, wahrscheinlich, außer du warst im Urlaub oder so. Kenne ich auch so Leute, die gehen dann irgendwie zum Flughafen und sagen, vierter Flug von oben oder so, habe ich gehört, den nehmen wir. Also rein zufällig, das kannst du dir aber wirklich nur leisten, wenn du viel Zeit hast und auch viel Geld. Aber normalerweise überlegst du dir vorher, wo will ich eigentlich hin? Und sich die Frage zu stellen, nach dem Weg zu fragen, ist eigentlich auch überhaupt kein Problem, keine Schwierigkeit, es sei denn, du bist ein Mann. Weil Männer fragen bekanntlich nicht nach dem Weg. Kennt ihr das? Kennt ihr das, Frauen? Ja, kennt ihr solche Männer? Ja, ich habe so ganz zaghafte Hände gesehen. Ich verstehe, dass der Sonntag muss gerettet werden. Da ist noch das Essen und das ist wichtiger als so eine Handmeldung hier in der Gemeinde. Aber ich kenne das auch, ja, man ist 3 Stunden, ich habe so ein Navi, das ist auch schon ein bisschen älter, 3 Stunden lang ist man auf dem Weg, das Navi führt einen, aber so die letzte Minute, da versagt irgendwo das Navi. Und dann meine Frau sitzt neben mir und sagt, ja Manuel, jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Haus finden, ist ja gleich hier und so, frag doch mal da nach dem Weg. Und ich so, nee, ich frag jetzt nicht nach dem Weg, ich bin jetzt 3 Stunden hier die richtige Richtung gefahren, ich frag jetzt nicht nach dem Weg. Ja, aber dann kommen wir nie an, guck mal, da ist doch ein Mann, den kannst du doch fragen, ja, der ist bestimmt ein Fremder. Ja, aber guck mal, der geht an seine Haustür und schließt auf, nee, ist bestimmt ein Einbrecher, schnell weg hier. Also Männer tun sich schwer, mit nach dem Weg zu fragen. Und ich habe mal eine Studie gelesen und ich weiß nicht, ob sie eine Frau oder Mann erhoben hat, diese Studie. Aber auf jeden Fall in der Studie hieß es, Männer fahren 442 Kilometer Umweg im Jahr. Das ist nicht krass? Also überleg mal, vielleicht lass mal lieber deine Frau fahren das nächste Mal. 442 Kilometer Umweg fahren sie im Jahr. Aber ich habe mir gedacht, um hier nicht so nur die Männer ranzukriegen, um mal so bei diesen Klischees zu bleiben, Frauen haben ein Problem mit der Orientierung, habe ich gehört. Gibt es auch einige Männer, die das bestätigen können? Ja, wieder die zaghaften Hände, ihr seid vorbildlich, ja. Das kennt man, ja. Also meine Frau hat gesagt zu mir, ja, das stimmt, es sei denn, du heißt Manuel Beetz, weil ich habe wirklich Probleme mit Orientierung. mir geht's da ähnlich wie den Frauen, aber vielleicht kennt ihr das. Deine Frau ruft dich an in der Stadt und sagt, du, ich weiß nicht mehr, wo ich mein Auto geparkt habe. Und das ist ziemlich, finde ich ziemlich interessant. Frauen haben ein Problem, ja. Sie haben das Problem mit der Orientierung. Aber wenn sie nicht mehr weiter wissen, dann fragen sie nach dem Weg. Also Frauen sind sehr lösungsorientiert. Männer haben zwei Probleme. Männer denken, sie haben die Orientierung, haben sie nicht. Und wenn sie sich verlaufen haben, fragen sie aber auch nicht nach dem Weg. Vielleicht nennt uns deswegen Jesus seine Braut und nicht den Bräutigam. Aber ich glaube, egal ob du ein Mann oder Frau bist, was Fakt ist, was feststeht, Gott hat eine glorreiche Zukunft für dich. Und Gott hat einen Plan mit deinem Leben, Gott hat eine Richtung, Gott hat ein Ziel mit dir, mit deinem Leben, mit uns als Gemeinde. Und er hat nicht nur ein Ziel mit deinem Leben, er weiß auch, wie man da hinkommt. Er weiß, welche Richtung wir gehen müssen als Gemeinde. Und das ist so mein Anliegen für heute auch, dass ich uns mitgeben möchte, dass wir eine Gemeinde sind, egal ob du Mann oder Frau bist, dass wir eine Gemeinde sind, die Gott immer wieder auch nach dem Weg fragen. Die Gott fragen, Herr, wo möchtest du mit uns hin in dieser Stadt? Was möchtest du durch uns tun? Was möchtest du in dieser Stadt bewirken, in unseren Familien, durch mein Leben? Wo willst du eigentlich mit uns hin? Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder in der Gemeinde weiß, wo es hingeht und wo es lang geht. Und da kommt eine ganz wichtige Person ins Spiel, nämlich der Heilige Geist. Und ich möchte mal mit uns in die Apostelgeschichte schauen, was Lukas hier über den Heiligen Geist schreibt. Da schreibt er in Apostelgeschichte 1, Vers 1, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hat. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Satz, den hier Lukas über den Heiligen Geist schreibt. Das ist, was der Heilige Geist tut. Er gibt uns Weisung, er gibt uns Richtung, er fokussiert uns, wie bei diesem Foto, das wir gesehen haben, er stellt die Dinge scharf. Er lässt uns ein klares Bild haben von dem, wo Gott mit uns hin möchte. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Ja, manches Mal habe ich den Eindruck, wenn ich in manche Gemeinden komme und die sagen, da ist ganz viel Heiliger Geist und ich sehe da irgendwie mehr Verwirrung als sonst was. Das, was die Bibel uns über den Heiligen Geist lehrt, ist da, wo der Heilige Geist ist, ist eine Klarheit, ist eine Fokussierung, ist eine Anvisierung des Ziels. Menschen wissen, wo es lang geht. Und was Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Und das ist ungefähr so, wie wenn man eine, ich sag mal das, was hier durch den Heiligen Geist geschieht, wie wenn man eine Karte einordnet. Gehen manche von euch gerne wandern? Ja, einige gehen von euch gerne wandern. Und mal, um bei diesem Wegmotiv zu bleiben, das wir in der Apostelgeschichte finden, wenn du auf der Wanderung bist und deine Wanderkarte vor dir hast, dann bringt die dir ja erstmal nicht viel. Ja, du weißt nicht, wo kann ich mich jetzt orientieren hier und wo geht's lang. Und einer der effektivsten Methoden, um sich zu orientieren, ist, man legt den Kompass an diese Karte. Da gibt es ja diese Gitterlinien an der Karte und dann legt man den Kompass parallel auf die Karte und dann drehst du die Karte mit diesem Kompass so lange, bis die Gitterlinien nach Norden zeigen. Parallel mit der Kompassnadel. Und das heißt, du richtest deine ganze Karte auf das eine Ziel aus. Jetzt ist alles orientiert. Alle Wege richten sich in dieselbe Richtung. Und das ist das, was der Heilige Geist mit seiner Gemeinde tun möchte. Das, was Lukas hier sagt. Nämlich, dass der Heilige Geist seine Gemeinde ausrichtet und alles, was in seiner Gemeinde geschieht und durch uns passiert, soll sich diesem einen Ziel unterordnen. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Botschaft auch ist. Wenn ich so überlege, wir leben in einer Zeit, da fehlt es an Orientierung, da fehlt es an Vision, an Ziel. Und wir merken, dass ganz viele Dinge, die Menschen auch bereits Orientierung gegeben haben in unserer Gesellschaft, wenn man da hinfasst an die Fundamente, da bröckelt schon einiges. Und mitten in so einer Zeit möchte der Heilige Geist unser Leben ganz neu fokussieren, ganz neu ausrichten, Orientierung geben und sagen, ich zeige euch, wo es lang geht. Ich möchte nicht, dass ihr 400 oder 500 Kilometer Umweg fahrt, sondern dass wir als Gemeinde volle Fahrt voraus dem einen Ziel entgegenschießen, das Gott für uns vorbereitet hat. Und das ist mein Anliegen, da möchte ich heute mit uns hin, dass wir verstehen, wo will Gott eigentlich mit uns hin, in welche Richtung zeigt der Heilige Geist uns und welches Ziel wollen wir und sollen wir als Gemeinde erreichen. Und da möchte ich mit uns eine Geschichte anschauen in der Apostelgeschichte, eine bekannte Geschichte, Philippus und der Kämmerer aus Äthiopien. Und ich möchte mit uns die ersten paar Verse mal gemeinsam lesen und ich werde so in meiner Predigt immer wieder mal einzelne Aspekte aus dieser Geschichte herausgreifen und zeigen, wie führt Gott seine Gemeinde und zu welchem Ziel. Apostelgeschichte 8, Vers 26, da lesen wir. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und schließe dich diesem Wagen an. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Bis hierhin einmal. Also was hier passiert, da kommt ein Kämmerer, ein Finanzminister aus Äthiopien, einen ziemlich hohen Rang, und hat sich in Jerusalem eine Schriftrolle ergattet. Er war ein ziemlich religiöser Mann, der sehr großes Interesse am jüdischen Glauben hatte, war nach Jerusalem gekommen und nun sitzt er auf seinem Wagen, ist auf einer Straße, die ist richtig öde und liest auch noch eine Schriftrolle, die er nicht versteht. Also eine Situation ziemlich öde, langweilig, verstehst nichts, typische Uni-Vorlesung oder Arbeitsbesprechung bei dir in der Firma, was auch immer. Also eine Straße, die richtig öde ist und er liest diese Schriftrolle, er versteht sie nicht. Und dann lesen wir, Gott spricht durch einen Engel zu Philippus und er führt ihn in welche Richtung? Er sagt, geh Richtung Süden. Geh auf diese Straße Richtung Süden. Und in der Apostelgeschichte sehen wir das immer wieder, dass Gott seine Gemeinde und Menschen in unterschiedliche Himmelsrichtungen schickt. Ja, in den Süden, nach Norden, nach Westen. Und das ist ganz interessant, dass wir in dieser Apostelgeschichte immer wieder das lesen, Gott schickt seine Gemeinde in Städte oder irgendwelche Landstriche. Und eines findet sich auf dieser Richtung immer. Eines findet sich auf dieser Richtung, die der Heilige Geist den Menschen schenkt und seiner Gemeinde. Eines findet sich immer und das sind Menschen. Das sind Menschen. Und das ist eine ganz entscheidende Sache, die wir hier lesen. Auch als Jesus durch seinen Heiligen Geist Weisung gibt und sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und die Ende Erde. Da geht es nicht nur um lokale Richtungsangaben, sondern da geht es um in diesen Richtungsangaben in Judäa bis an die Enden der Erde. Da geht es um eine innere Richtung. Da geht es um eine Richtung, die der Heilige Geist seiner Gemeinde schenkt. Also auf einfach gesagt, der Gemeindebus startet nicht für eine Pilgerreise oder Sightseeing-Tour von Jerusalem nach Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde, sondern er startet, um die Türen aufzumachen und Menschen abzuholen, Menschen zu erreichen. Das ist auch das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, als er sie gerufen hat und gesagt hat, kommt, folgt mir nach, ich will euch zeigen, wie man große Kathedralen oder Kirchen baut. Ich will euch zeigen, wie man Fische fängt oder sonst was. Nein, er hat gesagt, ich will euch zeigen, wie man Menschen fängt, wie man Menschen erreicht, wie man Herzen gewinnt. Auf einfach gesagt, Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr Gemeinde baut, dann geht's um eine Sache, nämlich um Menschen. Und das ist die Richtung, die der Heilige Geist uns führt, in die er uns bewegen will. Deswegen haben wir auch als Gemeinde gesagt, unsere Vision, unser Ziel als Gemeinde, wir wollen Menschen auf den Weg mit Gott bringen. Darum geht's. Um nichts anderes. Es geht darum, dass wir Menschen auf den Weg mit Gott bringen. Und alles, was wir tun, von der kleinsten Sache bis zur größten, soll diesem Ziel dienen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und vielleicht sagst du gerade, ja, logisch, Manuel, dass wir jetzt kein Hasenzuchtverein sind, habe ich auch schon gewusst, dass es nicht um Tiere oder sonst irgendwas geht. Logisch geht es hier um Menschen. Aber ich glaube manchmal, dass wir zwar Dinge sagen, aber uns manchmal gar nicht so danach verhalten. Und ich habe einen ganz, ganz interessanten, ich fand ihn sogar ziemlich lustigen Bericht gelesen, letztens im Spiegel. Ist schon ein bisschen älter, aber ich will euch mal diese kurze Schlagzeile vorlesen. Da habe ich im Spiegel gelesen eine Überschrift, und die hieß: Gemeinde, also eine Stadt, baut Feuerwehrhaus ohne Zufahrt und Ausfahrt. Und dann heißt es in diesem Bericht, es sollte der ganze Stolz von Limbach werden. Das neue Feuerwehrhaus. 2,6 Millionen Euro hat die Gemeinde Kirkel im Saarland dafür in die Hand genommen. Doch statt sich über mehr Platz und moderne Räume zu freuen, muss die Feuerwehr weiterhin in einem veralteten Gebäude unterkommen. Denn wie der ZDF-Länderspiegel berichtet, ist das neue Feuerwehrhaus zwar fertig, doch das Niveau der Ausfahrt einen halben Meter über der Zufahrtsstraße liegt, kann das Gebäude seit Wochen nicht genutzt werden. Also ich habe mir gedacht, als ich das gelesen habe, sorry, wenn ich das so sage, ich habe mir gedacht, wie dumm muss man eigentlich sein? Ja, an was haben die eigentlich gedacht? Ja, also von mir aus, vergesst beim Schwimmer das Schwimmbecken reinzubauen oder im Fußballstadion die Tore. Aber wie kann man bei einer Feuerwehr, die Aufgabe hat, rauszufahren zu den Menschen auf die Autobahn, zu brennenden Häusern, Menschen zu retten, wie kann man da die Ausfahrt vergessen? Ja, die haben wahrscheinlich an alles Mögliche gedacht, ja, an ihre Stammtischtreffen und an das schöne Feuerwehrhaus oder sonst was. Aber sie haben sich nur eine Frage nicht gestellt. Wie kommen wir eigentlich da raus zu den Menschen? Und als ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht, Manuel, manchmal bist du genauso dumm. Weil ich mir gedacht habe, das ist, finde ich, manchmal so ein Bild von dem, wie Gemeinde leben kann. Ja, wir befinden uns manchmal auch so einen halben Meter, ja, über der Erdoberfläche mit unserem Niveau. Und wir bauen manchmal Gemeinde, aber wir beschäftigen uns gar nicht mit dieser Frage, ja, wie erreichen wir eigentlich die Menschen? Wie erreichen wir eigentlich dieses Ziel? Und hätte ich damals einen Bauarbeiter gefragt, sag mal, was baut denn hier? Dann hätte er gesagt, eine Feuerwehr, du Blödmann. Also das ist eigentlich ziemlich, ziemlich einfach, hört sich einfach an, und doch ist es manchmal nicht einfach, das zu leben. Und ich glaube, dass das, was ich uns mit dieser Geschichte sagen will, wir brauchen Menschen, die auf dieser Welt geerdet sind. Und wir brauchen nicht Gemeinden und Menschen, die mit ihrem Niveau irgendwo über der Erde schweben, sondern wir brauchen Menschen, die auf dieser Welt stehen. Weil ich glaube, genau das ist Gottes Missionsstrategie. Ja, wenn wir überlegen, Gott und Mensch, das war eine viel größere Distanz, eine unendliche Distanz. Aber Gott erreicht den Menschen, indem er jegliches Niveau überbrückt, indem er in unseren Kontext, in meine Wirklichkeit, auf unsere Welt kommt, eine von uns wird. Und so erreicht Gott diese Welt. Und genau das ist auch das, was hier passiert bei Philippus. Denn dann lesen wir in Vers 29, passt mal auf, da sagt der Geist Gottes zu Philippus, als er diesen Kämmerer sieht: Geh hin und schließe dich dem Wagen an. Das Wort, das hier verwendet wird von anschließen, meint anhaften, eigentlich im Grundtext kleben, sich dran kleben, irgendwo anschließen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Statement, was der Heilige Geist hier gibt. Schließe dich diesem Wagen an. Wir brauchen Menschen, die an dieser Welt angeschlossen sind, die an den Menschen dran sind. Und um mal bei diesem Bild zu bleiben, wir brauchen Menschen, die eine Verbindung zu dieser Welt haben. Nicht Menschen, die wie eine Drohne irgendwo abgehoben über dieser Welt schweben und andere Menschen beurteilen und analysieren, sondern wir brauchen Menschen, die wirklich in dieser Welt stehen, angeschlossen sind. In dieser Welt, im Elternbeirat sitzen, in der Gewerkschaft, bei den Holy Bulls oder sonst wo. Wir brauchen Menschen, die connected sind hier in dieser Welt und mit den Menschen, die um uns herum leben. Und das sehen wir hier, dass genau das passiert. Der Geist Gottes spricht zu Philippus, geh hin, schließe dich an. Und dann geschieht nämlich dieses eine auch in unserem Leben, dass wir eben nicht ein Teil des Problems sind, sondern wir dürfen Teil der Antwort sein, die Gott gibt hier in dieser Welt. Und dann heißt es in Vers 30 und 31, ganz interessant, da lief Philippus hin, hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Ganz interessant finde ich, was der Geist Gottes hier zu Philippus sagt. Also der Geist Gottes sagt nicht, Philippus, geh hin und predige. Und dann heißt es, Philippus ging hin und predigte ihm das Evangelium. Nein, es heißt, Philippus ging hin und hörte. Und ich finde das ganz spannend, was hier gesagt wird. Philippus hört sich erstmal an, was diesen Kämmerer überhaupt beschäftigt. Er geht nicht hin und redet ihm gleich die Ohren voll oder sonst was, sondern er geht hin und hört erstmal, was diesen Menschen beschäftigt. Er schätzt erstmal die Lage ein. Also es wird oft so gesagt, ja, Jesus ist die Antwort, aber jemand hat mal gut zurückgestellt, ja, was war denn eigentlich die Frage? Und ich glaube, das ist das, was Philippus hier tut. Er hört sich erstmal seine Fragen an, er nimmt wahr, was diesen Mann beschäftigt und er hört ihm erstmal zu. Und ich glaube, dass das Zuhören eine ganz, ganz wichtige, ich sage mal, Missionsstrategie oder eine ganz, ganz wichtige Sache ist, um Menschen zu erreichen. Ich habe mal möchte euch mal einen Text vorlesen. Ich fand den richtig, richtig gut von Dietrich Bonhoeffer, der Theologe und Pfarrer zur Zeit des Dritten Reiches war und Ende des Zweiten Weltkriegs auch hingerichtet worden ist. Und er schreibt in seinem Buch über Glaube und Nachfolge, da schreibt er über das Hören, wie die Liebe zu Gott damit beginnt, dass wir sein Wort hören, so ist es der Anfang der Liebe zum Bruder, dass wir lernen, auf ihn zu hören. Es ist Gottes Liebe zu uns, dass er uns nicht nur sein Wort gibt, sondern auch sein Ohr leiht. So ist es sein Werk, das wir an unserem Bruder tun, wenn wir lernen, ihm zuzuhören. Christen, besonders Prediger, meinen so oft, sie müssten immer, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, etwas bieten. Das sei ihr einziger Dienst. Sie vergessen, dass Zuhören ein größerer Dienst sein kann als Reden. Viele Menschen suchen ein Ohr, das ihnen zuhört, und sie finden es unter den Christen nicht, weil diese auch dort reden, wo sie hören sollten. Wer aber seinen Bruder nicht mehr zuhören kann, der wird auch bald Gott nicht mehr zuhören, sondern er wird auch vor Gott immer nur reden. Ich finde das ziemlich, ziemlich starke Worte, die hier Bonhoeffer schreibt, über den Dienst des Hörens. Und Bonhoeffer schreibt, Hören kann manchmal ein viel größerer Dienst sein als Reden. Und ich habe mir diese Frage gestellt, warum ist es so wichtig, dass wir Menschen auch zuhören? Und ich glaube, es ist deshalb so wichtig, und das sehe ich hier auch an Philippus, weil nur wenn ich weiß, was im Leben des anderen vor sich geht, dann weiß ich auch, was Gott in diesem Leben tun möchte. Dann kann ich auch wissen, was Gott jetzt ganz konkret in diesem Leben tun möchte. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was hier durch den Geist Gottes und in der Interaktion mit Philippus sichtbar wird. Nämlich, dass der Geist Gottes uns zu Menschen bringt und wir beginnen, ein Teil von ihrem Leben zu werden. Und wir verstehen ihre Lebensrealität. Wir hören ihnen zu. Und dann dürfen wir auch von Gott hören, was er im Leben von diesem Menschen tun möchte. Und dann kommt eine gewaltige Sache, nämlich es kommt eine Einladung. Es kommt eine Einladung. Da heißt es in Vers 29, der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Also Philippus wird jetzt, wo er ihm zugehört hat, mit ihm unterwegs ist, sich ihm angeschlossen hat, da wird er von diesem Kämmerer eingeladen, er darf sich neben ihn setzen, er bekommt einen Platz in seinem Wagen und damit auch einen Platz in seinem Leben. Und das finde ich so stark, da wo wir mit Menschen unterwegs sind, beginnen sie uns einzuladen, ihr Herz zu öffnen, ihre Lebensfragen zu teilen. Und dann steigt Philippus auf, die beiden lesen den Jesaja-Text, das, was er nicht versteht. Und Vers 35 heißt es dann, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Ganz, ganz wichtig. Er fing mit diesem Schriftwort an, mit dem, was ihn beschäftigt, mit dem, was er nicht verstehen konnte, mit dem, was ihm unbegreiflich war. Er fängt nicht einfach an und predigt das Evangelium von Jesus, sondern er fängt mit seiner Lebenssituation, mit seiner Herausforderung, mit seiner Schwierigkeit, da, wo er gerade stecken geblieben ist, fängt er an und bringt Jesus in sein Leben. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich glaube, dass genau das Gott auch durch uns tun möchte, wenn er uns in die Richtung von Menschen schickt. Und dann lesen wir weiter in Vers 36. Sie kommen an ein Wasser. Sie kommen an ein Wasser und der Kämmerer fragt, was hindert, dass ich jetzt getauft werde? Und das ist eine krasse Aussage für diesen Kämmerer. Weil da gab es viele Dinge, die im Weg standen und die eigentlich ihn gehindert haben. Wenn wir überlegen, er war ein Finanzminister aus Äthiopien, er war kein Jude, zudem war er noch ein Eunuch, das heißt, er war kastriert. Er durfte überhaupt nicht teilhaben an der heiligen Gemeinschaft im Volk Israel. Er durfte nicht hinkommen, er durfte nur da sein, wo die Heiden sind. Da gab es viele, viele Hindernisse. Und jetzt hörte er auf einmal diese frohmachende Botschaft. Er hört von Philippus, dass diese Barriere zwischen Gott und Mensch nicht mehr existiert, sondern dass dieses Schlamm, von dem geschrieben steht, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Und alle Hindernisse werden aus dem Weg geräumt. Und dann lesen wir nur noch, dass dieser Kämmerer sich taufen lässt und dann heißt es, er zog voll Freude seines Weges. Ich liebe diese Geschichte und ich finde, sie gibt ein absolut fantastisches Bild von dem, wo Gott uns hinführt und was er mit unserem Leben vorhat. Ein fantastisches Bild. Der Geist Gottes, er bringt Menschen in Bewegung, er bringt Menschen zusammen, er bringt uns in diese Stadt, an die Menschen, die mit uns unterwegs sind. Und wir bekommen durch unser Leben, durch unsere Freundschaft, dadurch, dass wir Menschen Anteil geben an unserem Leben, ihnen zuhören, wir bekommen einen Platz in ihrem Leben, wir dürfen eine Antwort Gottes sein. Und ich will jetzt ganz besonders auch für uns als Gemeinde beten, dass Gott uns Richtung schenkt als Gemeinde. Dass er uns in die Richtung führt von Menschen. Und ich glaube, dass ähnlich wie damals dieser Kämmerer auch hier in dieser Stadt, in unserem Leben, viele Menschen gibt, die auf einem öden Weg sind. Wo nur noch Wüste ist. Viele Menschen, die da sind mit ihren Lebensfragen und nichts mehr verstehen und genauso auf einem Weg in einem Prozess sind, wo Wüste ist, wo Leere ist. Und Jesus möchte unser Leben gebrauchen, dass am Ende dieses Weges nicht Öde und Unverständnis herrscht, sondern Wasser, Lebenskraft, Lebensvitalität und am Ende endlose Freude. Freude in das Leben von Menschen hineinbringen. Und vielleicht, wer mag, der kann mit mir zusammen aufstehen jetzt. Und ich möchte für uns beten, dass Gott uns auch an diesem Morgen heute ganz neu ausrichtet. Dass alles, was in unserem, wofür unser Herz brennt, wirklich Menschen sind. Dass wir nicht einfach nur irgendwie passiv an Menschen vorbeilaufen, sondern dass wir in jedem Menschen das höchste Gut Gottes sehen. Und dass Gottes Geist uns führt und drängt hinaus zu den Menschen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir, dass du uns Richtung gibst in unserem Leben. Und ich bete, Herr, dass du uns jetzt erfüllst mit deinem Heiligen Geist und wir eine Klarheit haben und vor unserem inneren Auge viele Menschen sind, Herr. Menschen, die auf einem Weg sind, der Wüste, mit ihrem Lebensfragen oder wo auch immer. Und ich bete, dass du uns zu diesen Menschen führst und dass du uns befähigst, Herr, erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass unser Leben ein Leben ist, das geprägt ist von deiner Kraft, von deiner Gegenwart, von deiner Freude, von deiner Leidenschaft, Jesus. Ich bete, Herr Jesus, dass du deine Gemeinde hier baust und formst und gestaltest als eine Gemeinde, die eine Prägekraft hat in dieser Stadt. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und gebe unserem Leben die Richtung, Herr, die du gegangen bist, nämlich diese Welt. In Jesu Namen. Amen.